8.31 Uhr.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Die doppelte Nacht, eine Deutschlandreise im Jahr 1958 von Carlo Levi. Gelesen natürlich auch heute die 8. Folge von Thomas Saarbacher. Carlo Levi ist in Berlin angekommen, geteilt, aber noch nicht getrennt, die Stadt. Er wohnt in einem Hotel in Charlottenburg zusammen mit seinem Berliner Kumpel Wilhelm von K., vermutlich übrigens eine ausgedachte Person, und einigen anderen auch italienischen Freunden erkundet er die beiden Hälften Berlins zu Fuß oder mit dem Auto. In Ost-Berlin haben es ihm vor allem die Menschen auf dem Weihnachtsmarkt angetan. Auf der anderen Seite glitzert der Kurfürstendamm mit den Menschen dort. So arbeitet Carlo Levi die Unterschiede der beiden Systeme heraus. Sein genauer Blick auf die Menschen ist auch hier der eines Malers.
In den folgenden Tagen tat ich die ganze Zeit über nichts anderes, als Berlin, die beiden Berlins, zu durchstreifen. Mehrere Male pro Tag fuhr ich vom einen ins andere, als seien sie nicht zwei äußerst weit voneinander entfernte, unterschiedliche Städte, sondern eine einzige, ohne jegliche Grenzen und Verbote. Wenn ich heute an diese Tage zurückdenke, stelle ich fest, dass ich wirklich so gut wie nichts anderes tat, als hin und her zu fahren, diese Grenze zu überschreiten, diesen Punkt der Trennung und der Teilung, wobei ich vermutlich von einem unbewussten Willen zur Leugnung und inneren Zerstörung des Absurden, des Unwahren, des Künstlichen, des Falschen getrieben wurde. Ich reiste hin und her mit dem Automobil, mit der U-Bahn, mit der Hochbahn, und spürte dabei immer stärker, dass diese beiden so gegensätzlichen und feindlichen Bruchstücke, diese beiden Länder, in ihrer Gegensätzlichkeit dennoch miteinander verbunden, beinahe gleichzusetzen waren. Diese Länder, die mittlerweile von einem tiefen Graben aus grundlegend unterschiedlichen wirtschaftlichen und politischen Strukturen, alltäglichen Gepflogenheiten, Lebensweisen, Empfindungen, Einstellungen gegenüber den Problemen und Dingen getrennt wurden, die sich auch durch eine andere erzieherische Herangehensweise ihrer Führungsriegen, durch eine andere Regelung der Willensäußerungen, Charaktereigenschaften und Leidenschaften voneinander unterschieden. Ein und dasselbe Bild, das sich lediglich in zwei unterschiedlichen Spiegeln spiegelt. Es wurde mir immer deutlicher, dass die Welten, die in den beiden Teilen Deutschlands Wirklichkeit werden und sich Tag für Tag immer radikaler voneinander unterscheiden, in ihrem Entstehungsprozess doch denselben Regeln, derselben Ordnung unterworfen sind, hier wie dort derselben Methode, demselben inneren Gesetz der Entwicklung folgen, auch wenn sie von feindlichen und einander widersprechenden Prämissen ausgehen. Jede der beiden Stadthälften tendiert dazu, die Prinzipien der Welt, die sie regiert, ins Extrem zu führen und sie auf diese Weise im Scheinwerferlicht einer angenommenen weltweiten Aufmerksamkeit in höchstem Maße zu prägen. Auf der einen Seite individuelle Freiheit, Überfluss, Reichtum, moderner Geschmack, Dekadenz, Gleichgültigkeit, Feinsinnigkeit, Ungleichheit. Auf der anderen Tugendhaftigkeit, Arbeit, Aufopferung, Gleichheit, Teilhabe, das Gefühl eines Volkskollektivs. Doch verwirklichen beide Teile, sowohl die einen als auch die anderen Berliner, diese Ideale und gegensätzlichen Lebensrealitäten mit großer Entschlossenheit und trotzigem Mut, aber scheinbar ohne wirklich daran zu glauben. Es wirkt, als seien die zwei eingeschlagenen Wege, die sich Tag für Tag weiter voneinander entfernen, bis die Distanz zwischen ihnen unüberbrückbar geworden sein wird, nichts weiter als ein Mittel, das nicht als absolut und unerlässlich wahrgenommen, sondern als schicksalshaft und von äußeren Mächten auferlegt hingenommen wird, um übergangsweise eine Leere zu füllen, die keine Macht, kein Ideal, kein natürlicher, einheitlicher Wille zu füllen vermag. Wenn diese oder jene Richtung einmal akzeptiert, dieser oder jener Weg einmal eingeschlagen wurde, wenn wie in einem beinahe sportlichen Geduldsspiel die daraus jeweils erwachsenen Opfer einmal auf sich genommen wurden, beschleunigen ausgerechnet jene innere Leere, jener Mangel an Autonomie bei den grundlegendsten Entscheidungen und das beinahe maschinenhafte Vergnügen an der Bewegung, die darauf ausgerichtet ist, jedes Nachdenken, jeden Zweifel und jede Gewissenskrise zu verhindern, das Tempo immer mehr. Je größer daher die Leistungen sind, desto lebloser wirken sie. Die gleiche fundamentale Entfremdung zeigt sich also auf gegengleiche Art und Weise im einen wie im anderen Berlin. Mitleiderregende Schwestern der inneren Unfreiheit. Sie stehen einander gegenüber und rivalisieren in jeglicher Hinsicht miteinander, doch tun sie dies in unterschiedlichen Sprachen. In ihrer Gleichheit und Unterschiedlichkeit spiegeln sie einander. Was die eine tut, tut die andere nicht. Wenn die eine im Licht erstrahlt, hüllt sich die andere ebenso hartnäckig ins Grau ihrer Tugendhaftigkeit. Die eine trägt ihren Reichtum zur Schau, die andere trägt auf die gleiche Weise ihre Armut zur Schau. Die eine versucht, die jüngste, tödliche und unmenschliche Vergangenheit zu verbergen, um sie vor sich selbst zu verleugnen, sie zu vergessen und so zu tun, als habe es sie nie gegeben. Die andere bewahrt sie und gedenkt ihrer kontinuierlich wie mit einem erzieherischen Memento Mori. Die eine lässt das alte Individuum allein mit seinem Reichtum und seinem Elend, die andere bevormundet neue Massen und macht sie gleich. Die eine lässt theoretisch die Freiheit, sich ein eigenes Urteil zu bilden, und das befreite Urteilsvermögen zieht sich in sich selbst zurück und wird nicht zum Ausdruck gebracht. Die andere unterdrückt es und paradoxerweise glimmt es unter der Asche hervor. Alles ist bei den beiden anders. Die Straßen, die Häuser, die Versorgung, die Regierungen, die Museen, die Erinnerungen, die Theater, die Kultur, die Wirtschaft. Jeder der beiden Teile scheint das gewählt zu haben, was der andere verschmäht hat. Diese halbierten Welten beäugen einander finster. Wie Schauspieler akzeptieren sie den Willen und den Blick derjenigen Mächte, die wollen, dass sie gegensätzlich sind. Sie stehen einander wie zwei Vertreter unterschiedlicher Zivilisationen gegenüber, die keinerlei Kontakt miteinander haben können. Und doch sind sie aus demselben Holz geschnitzt. Wer durch ihre willkürliche und künstliche Grimmigkeit hindurchblickt, stellt fest, dass sie gerade in dieser Willkür, in dieser Grimmigkeit, in dieser Künstlichkeit, in dieser Verzweiflung einander gleich sind. Der Morgen ist frisch und strahlend. Ich verlasse eine sinnlose Unterhaltung mit Geschäftsleuten bei einem Milchcafé in meinem Hotel, um in Begleitung von Wilhelm von K., der gekommen ist, um mich abzuholen, zur Gedenkfeier für den Komödiendichter Ferdinand Bruckner in einem Theater im Westen zu fahren. Im Schiller-Theater. Im großen, schiefen Zuschauerraum haben sich fast alle alten Berliner Intellektuellen eingefunden, die noch übrig sind. Wilhelm stellt sie mir vor wie die ehrwürdigen Statuen eines Museums: Schriftsteller, Kritiker, Schauspieler, Journalisten, Kulturmenschen. Die Inszenierung ist vollkommen. Man wartet, bis exakt zum vereinbarten Startzeitpunkt die schwarz verschleierte Witwe den Saal betritt. Der Präsident verbeugt sich vor ihr, küsst ihr die Hand und geleitet sie zu ihrem Platz. Auf einen Schlag herrscht Totenstille. Die Lichter gehen aus und im Dunkeln erklingen die Töne eines langen, von unsichtbaren Musikern vorgetragenen Stückes. Es ist das vierstimmige Allegro Maestoso aus Bachs Kunst der Fuge, das von den hinter dem Vorhang verborgenen Musikern vortrefflich gespielt wird. Sobald die letzte Note verklungen ist, erscheint auf einer von der Decke herabgelassenen großen Leinwand das riesenhafte, gespenstische Bild des verstorbenen Schriftstellers. Dann wird seine Gestalt in langen Abfolgen von Standbildern, von Szenen aus seinen Komödien überlagert, mit berühmten Schauspielern in den wichtigsten Inszenierungen. Das Licht geht wieder an und am Pult folgt eine Rede auf die andere. Langatmige Gedenkvorträge von Professoren, Kritikern, Literaten, in denen der Schwerpunkt und die Aufmerksamkeit in gelehrten Analysen stets obsessiv auf die fixe Idee des anderen Deutschlands gelegt werden. Unter unzähligen Abschweifungen verkündet der Senator Dr. Tiburtius, die Größe Bruckners bestehe darin, in seinen reinen und absoluten Individualcharakteren die Realität durchschnittlicher Menschen zum Ausdruck gebracht zu haben, ohne Rücksicht auf ihre Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Klasse. Er endet mit einem Goethe-Zitat und bringt Bruckner wie selbstverständlich gegen Brecht in Stellung. Es sind noch etliche Reden angekündigt. Ich würde am liebsten gehen. Aber einer meiner italienischen Freunde, die neben mir sitzen, flüstert mir zu, dass das nicht nur sehr unhöflich, sondern auch unmöglich sei, weil man hier während der Versammlungen für gewöhnlich die Ausgänge verschließe. Bevor ein weiterer Redner das Wort ergreift, eile ich zu einer Türe, drücke die Klinke und verschwinde nach draußen. Mein verblüffter Sitznachbar tut es mir gleich. Es ist Sonntag. Blass scheint die Sonne durch den graublauen Dunst des Himmels. Die Luft ist dünn und leicht zwischen den Häusern, den Trümmern, den kahlen Alleebäumen, der geordneten Bewegung der großen Stadtmaschinerie Westberlins. Das Museum von Dahlem liegt sehr weit vom Theater entfernt. Mit der U-Bahn könnte man es bequem erreichen, mit dem Automobil aber hat mein Begleiter im Gewirr der Neubauten, in den neuen Sichtachsen, die sich überall auftun, Schwierigkeiten, den Weg zu finden. Und keiner der vielen Passanten, die wir nach dem Weg fragen, kann uns weiterhelfen. Nicht einmal die eleganten Studentinnen mit Büchern unterm Arm, die ausgeruht und nachdenklich über den Bürgersteig schlendern. Als wir endlich nach langen Runden in reinlichen Vierteln mit Gärten und Villen die Überführung über die U-Bahn-Gleise passiert haben, finden wir die Pfeile und Straßenschilder, die uns den Weg zu dieser erlesenen Sammlung von Meisterwerken weisen. Selbst in seinen Erinnerungsstücken, in seinen Kunstwerken, in seinen Museen ist Berlin geteilt. Die beiden Hälften Berlins, die einander widerspiegeln, gegenüberstehen, leugnen und ergänzen. Aus dem Kaiser-Friedrich-Museum, dem wichtigsten Museum Deutschlands, dessen Sitz sich im Osten der Stadt im Herzen der Zerstörung befand, haben die Amerikaner unmittelbar nach dem Krieg so gut wie alle Gemälde hierher gebracht. Die Sowjets haben so gut wie alle Skulpturen und Architekturdenkmäler nach Moskau geschickt. Just in diesem Monat wurden die Hochreliefs des Pergamon-Altars, die Fayum-Porträts und all die antiken Statuen aus Russland wieder an ihren alten Platz in Berlin zurückgebracht. Beinahe alles ist wieder hier. Der Rest wird noch folgen. Insgesamt Millionen Kunstwerke. Es handelte sich um das größte Kulturereignis dieser Zeit, das in Ost-Berlin entsprechend gefeiert wurde. In den Westen, nach Dahlem, kamen Nofretete und der Großteil der außergewöhnlichen Figuren und Gipsabgüsse aus der Werkstatt des Bildhauers Thutmosis zurück. In den Osten ist, zusammen mit den vielen anderen herrlichen ägyptischen Skulpturen, die kleine Statue der nackten Nofretete zurückgekehrt, mit ihrer Mädchenbrust, dem kindlich runden Bauch und den robusten Schenkeln. Im Westen steht die Büste der Pharaonen mit ihren so jetztzeitigen und modernen Gesichtszügen, als habe sie um Jahrtausende vorweggenommen, was sich heutzutage in einem Gesicht an Sitte und Seele zeigen kann. Man erkennt sie schon von Weitem an der großen Menschentraube, die sich vor ihr drängt, weltberühmt wie nur wenige andere, wie die Mona Lisa oder die Madonna della Seggiola, die von der Zeit, warum auch immer, zu universellen Idolen, zu privilegierten Gestalten gemacht wurden, vielleicht wegen der geheimnisvollen Anziehungskraft eines Frauenlächelns. Ich betrachte sie über die Mauer aus bewundernden Rücken hinweg. Neben ihr stehen verschiedene Darstellungen ihres Gemahls, des Königs Echnaton oder Amenophis IV., dieses innovativen und umstürzlerischen Pharaos, der vielleicht noch raffinierter, abgeklärter, eleganter und dekadenter war als seine Gattin, mit seinem langen Gesicht, seinem langen Kinn und seinem langen Königshals. Zusammen wirken die beiden Monarchen wie ein zermürbtes Zwillingspaar, eingehüllt in das Geheimnis vertraulichen Blutes einer inzestuösen Geschwisterliebe. Alle alten deutschen Gemälde sind im Westen geblieben. Zwischen den Werken der großen und der unbedeutenderen Maler der ersten beiden Jahrhunderte deutscher Malerei kann man sich stundenlang verlieren und dabei die Wurzeln unzähliger Moden und Empfindungen ausfindig machen, die in unserer Zeit wiedergeboren werden oder neu aufblühen. Nicht nur des Expressionismus, unter dessen Vorzeichen die frühen Deutschen gemalt haben, sondern zugleich auch des Surrealismus und des naturalistischen Verismus. Wie sich in so vielen Gemälden, die wir gemeinsam eingehend betrachten, diese unterschiedlichen Elemente vermischen und überlagern, ohne miteinander zu verschmelzen. Vor Ruhe auf der Flucht nach Ägypten von Lukas Cranach dem Älteren halten wir inne. Die dichtbelaubte Welt der Gotik und der Renaissance, die Religion des Urwaldes von Altdorfer raschelt dort in den Bäumen. Aber der Engel, dem sie Schatten spenden, ist meiner Ansicht nach nur das detailgenaue, naturalistische Porträt der verjüngten Frau des Rechtsgelehrten Johann Reuß. Inmitten der alten deutschen Meisterwerke kann man die Stunden mit aktuellen Entdeckungen zubringen, mit Offenbarungen des allerersten Auftretens der Probleme der Spaltung der modernen Gesellschaft. Beim Rundgang durch die Säle stellt der Übergang zu den Werken der großen flämischen Kunst einen Bruch dar. In dieser vollkommenen Gotik, in dem unwirklichen, ewigen Licht der kleinen Madonna in der Kirche von Van Eyck, spiegelt sich eine andere Einheitlichkeit wider. Und diese Einheitlichkeit entwickelt und verwandelt sich in den Werken zahlreicher anderer Künstler, bis sie in einer ungestümen Vielfalt aufgeht. Wie viel es doch in einer Landschaft von Rubens zu entdecken gibt. Baumstämme, geöffnete Kuhaugen im Schatten, aus einer Wolke fallender Regen, schießende Jäger, knospende Bäume, schwellende Euter, im Wald versteckte Häuser, Flüsse in der Ferne, Pfade, Bauernkarren, ein Regenbogen und der rote Himmel zwischen dem Blattwerk. Bei Rembrandt erstrahlt die vielfältige Unendlichkeit in einem inneren Licht des Bewusstseins. Hier befinden wir uns bereits in der Zukunft. Ein noch tiefgreifenderer und radikalerer Bruch vollzieht sich, wenn man von den Sälen der deutschen Maler kommend auf der anderen Seite eine kleine Treppe hinabsteigt und plötzlich Tizians Venus mit dem Orgelspieler vor einem erscheint. Man betritt eine Galerie der Meisterwerke, die einer Welt der vollständigen, beinahe unglaublichen Einheitlichkeit angehören, einer Welt, in der Schönheit existiert, wie das Abbild einer vollkommenen Harmonie des Menschen mit der Welt. Am Ende des Rundgangs erwartet einen ein Gemälde von Giotto, und es scheint, dass er für jene wunderbare und vielleicht unzulässige Wendung der Geschichte und des Geschmacks verantwortlich sei, die den Ausbruch der individuellen Gefühle und Idolatrien um einige Jahrhunderte verzögerte. Wie die letzten Vierecke des Widerstands drängen sich vor dem Ausgang Watteau und die Impressionisten und die letzte lächelnde Königin, Renoirs Im Sommer, mit den sanftesten Grüntönen hinter den schwarzen Haaren eines Mädchens. Die Stunden sind verflogen, danach bleibt mir nur wenig Zeit zum Essen. Hastig und im Stehen verspeise ich im erstbesten Lokal zwei Würste mit Senf und Kartoffelsalat, den man hier oft statt Brot bekommt. Wie diese kleinen weißlichen und rötlichen Fleischzylinder auf dem Grill brutzeln und rauchen. Abends werde ich bei einem Empfang erwartet, aber ich will zuvor noch einen Abstecher in den Osten machen. Wie oft ich diese Strecke in nur wenigen Tagen mit der Hochbahn gefahren bin. Heute scheint die Sonne, und die trostlose Landschaft der kahlen Zone zwischen den beiden Städten zeigt sich mir mit ihrem ganzen Gewirr aus Trümmern, menschenleeren Straßen, Abgestorbenheit und Verlassenheit, Schlupfwinkeln, Zufluchtsstätten, Orten potenzieller Hinterhalte, wie eine abstrakte Anhäufung von Überbleibseln der Geschichte, die aufzuräumen sich niemand geschert hat und inmitten derer sich hier und dort in der Ferne isoliert und aberwitzig hochmütige Bauwerke erheben. Die Industrie des Todes und des Selbstmordes hat diese grauen Objekte hervorgebracht, mit derselben beiläufigen Sorgfalt, mit der ein abstrakter Künstler seine Bilder anordnet. Und sowohl die aus verwahrlosten und gekränkten menschlichen Dingen geschaffene Natur, als auch die natürliche Natur selbst, scheinen die gleiche ängstliche Verschmitztheit, die gleiche Verlockung des Schmierigen, des Schmutzigen, des Deplatzierten, den gleichen Mangel an Unschuld aufzuweisen wie jene abstrakten Bilder. Eine riesige Menschenmenge, gesichtslos wie ein Feiertag, drängt sich auf dem Weihnachtsmarkt, der so gänzlich anders wirkt als jener feudale Nächtliche, den ich am Tag zuvor hier gesehen habe, dass ich zu vermuten beginne, ich hätte ihn womöglich nur geträumt. Vielleicht haben sich, weil Sonntag ist und die Sonne scheint, die beiden Berlins heute hier verabredet und vermischt. Hat sich der verschlossene Charakter des alten, volkstümlichen und mittelalterlichen Deutschlands im Zustrom der Besucher aus dem Westen verflüchtigt und aufgelöst, der Studenten, Jugendlichen, bürgerlichen Familien, Verwandten, die getrennt voneinander in den beiden Zonen leben und sich zwischen den Marktständen wieder treffen. Aber die Bären, Wappentiere und Fotomotive sind noch dieselben und die alten Drehorgeln mit dem italienischen Herstellernamen in gotischer Schrift verleihen dem Geräusch der unzähligen Schritte das vage Gefühl und den eintönigen, verzweifelten Rhythmus einer Geschichte, die sich wiederholt. Der festliche Nachmittag neigt sich früh der Nacht entgegen. Unendliche Lichter flimmern auf den bevölkerten Straßen West-Berlins unter dem mittlerweile schwarzen Himmel. Menschenströme kreuzen einander ohne Unterlass, an den Ampeln, vor den Schaufenstern, bei den Filmtheatern, unter den funkelnden Sternen an den Fassaden, um die Weihnachtsbäume herum, durch den glänzenden Fluss der Automobile hindurch, unter den Bögen der Hochbahn, zwischen den Bankgebäuden und den Zentralen des neuen Reichtums, in einem Glitzern, das die Trümmer verbirgt. Ich lasse mich lange von diesen gesichtslosen Wellen ohne Zahl forttragen, über wimmelnde Bürgersteige, hierhin und dorthin, wie es der Zufall will, bis ich feststelle, dass ich mich beeilen muss, wenn ich es noch rechtzeitig zu dem Empfang schaffen will. Dort treffe ich Intellektuelle, Journalisten und Kritiker, Deutsche, Englische und Amerikanische. Es sind Fremde da, scharfsinnige Beobachter und alte Berliner mit dem reichen und besonderen Erfahrungsschatz ihrer Jahre des Eingesperrtseins. Viele haben die inexistente Grenze seit Monaten oder Jahren nicht überschritten und erkundigen sich neugierig nach meinen Eindrücken. Beinahe alle von ihnen erinnern sich mit einer gewissen Nostalgie an die Blockade Berlins zurück. Sie sprechen von dem auch technisch außerordentlichen Unterfangen, eine so große und bevölkerungsreiche Stadt über Monate hinweg über den kleinen, häuserumstandenen Flughafen von Tempelhof zu versorgen, von den Einschränkungen dieser Jahre, von ihren Ängsten und von der aufgekratzten und anregenden Atmosphäre eines permanenten Provisoriums. Mittlerweile seien die Berliner aber an die Alarme, das Heldentum, den stetig wachsenden Reichtum gewöhnt. Das alles interessiere sie nicht mehr und langweile sie sogar. Die momentane Spannung vermöge nicht mehr, die Gemüter zu bewegen. Alles wiederhole sich. Man habe das Gefühl, dass das die anderen angehe, dass andere diese Spannung verursachen, ersinnen, verschlimmern oder lösen können. Man glaube aber selbst nicht wirklich daran. Und ohne daran zu glauben, harre man dessen, was auch immer kommen mag. Eine anmutige, äußerst elegante Dame mit klaren blauen Augen sagt zu mir, wir Berliner haben es alle satt, Helden zu spielen. Schweren Herzens verabschiede ich mich von der müden Heldin. Ich bin zum Abendessen im brandneuen Hilton Hotel verabredet. Dieses Hotel, das erst vor kurzem eröffnet wurde, ist die jüngste große Neuheit in Berlin. Und wie man mir sagt, hat es mehr als 4 Milliarden gekostet, die man vielleicht auch aus psychologischen Gründen ganz bewusst in dieses instabile Grenzgebiet investiert habe. Zu beiden Seiten des Eingangs, wo die Automobile heranfahren können, steht wie beim Empfang eines Königs eine Menge aus schaulustigen Spalier, um den Einzug der Götter und Halbgötter in den Olymp dieses Hotels mitzuerleben. An diesem Abend werde ich mit einigen Geldgebern dinieren, die von ihren privaten Rosemaries begleitet werden. Im neuen großen Speisesaal mit seinem Lederfußboden weist mich der Kellner auf dieses kostbare Material hin, das man jedoch gar nicht wahrnimmt, weil es dieselbe Farbe wie einfaches Holz hat. Und er fügt hinzu, dass sie schon nach wenigen Tagen einige Stellen ausbessern mussten, weil es sofort Flecken mache, wenn man etwas verschüttet. Das Essen war angesichts des ganzen Prunks, ehrlich gesagt, ziemlich bescheiden. Als ich mich nach dem Essen von den Industriellen und ihren Rosemaries verabschiedet habe, will mir Wilhelm von K. eine Führung durch die Nachtclubs geben. Dort wird man programmmäßig unterhalten. Frauen, Satire, Striptease. Alle sind sie zu überfüllt und eintönig. Selbst jener, in dem eine kurvenreiche junge Frau ihre Hüften in einem Hula-Hoop-Reifen kreisen lässt, der an unsichtbaren Nylonfäden befestigt von der Decke hängt. Und selbst der Letzte auf unserer Tour, der von Künstlern frequentiert und von einem jovialen Schwarzen betrieben wird und in dem Bilder von Hofer und anderen guten Malern an der Wand hängen. Um der Belästigung durch diese langweilige, lärmende, elegante, nächtliche Trostlosigkeit zu entfliehen, suchen wir in einem volkstümlichen Bistro auf dem Kurfürstendamm Zuflucht. Alle Tische sind besetzt, und so nehmen wir an einem Tisch Platz, an dem schon zwei Frauen mittleren Alters sitzen. Eine ist blond und dick und trägt eine Brille und ein Hütchen. Die andere ist ziemlich mager, hat ein müdes Gesicht und trägt einen abgewetzten Pullover. Melancholisch sitzen die beiden vor einem leeren Glas. Hinter uns ist eine junge Frau mit spitzem Gesicht und Augenringen, allein im Stehen, an ein Gestell gelehnt, ein einzelnes Würstchen. Wir bieten allen drei etwas zu trinken an, merken aber sofort, dass sie lieber etwas zu essen hätten. Vertraulich teilen sie uns mit, dass man in diesem Lokal ausgezeichnet essen könne, dass man hier wirklich vorzügliche Pastete bekomme. Es werden dicke Scheiben jener groben Pastete sowie Würstchen serviert, und die drei ausgehungerten Frauen verschlingen vergnügt und blitzschnell das ganze Essen, wobei sie bemüht sind, demonstrativ die Tischmanieren einer hohen Erziehung zur Schau zu stellen. Johanna, die Dicke mit Brille, die wie eine Lehrerin aussieht, sagt, dass sie nicht gern im Osten leben würde, weil man im Osten nicht arbeiten kann. Annie, die Jüngste, mit dem feinen und mitleiderregenden Gesicht und den dünnen Haaren, erzählt uns, dass sie drüben im Osten geboren sei und dass ihre Mutter immer noch dort lebe. Einmal sei sie hinübergefahren, um sie zu besuchen und ein paar Tage mit ihr zu verbringen, aber da sie mit ihren Dokumenten nicht rechtzeitig vorstellig geworden sei, sei die Polizei zu ihnen nach Hause gekommen und habe sie verhaftet und auf die Dienststelle gebracht. In ihrer Handtasche hätten sie etliche Fotografien von Amerikanern in Uniform gefunden, Freunden von ihr. Sie hätten ihr vorgeschlagen, sie freizulassen, wenn sie für sie arbeiten würde. Sie habe zugestimmt. Eine andere Antwort akzeptieren solche Leute ja nicht, sei dann aber in der Nacht abgehauen. Deshalb traue sie sich jetzt nicht mehr hinüber. Gerti, die Dritte, die wie eine alte Pförtnerin aussieht, fährt hingegen immer wieder mal in den Osten, wo sie Verwandte habe, aber es gefalle ihr dort nicht. Dort drüben, sagt sie, sind die Leute irgendwie anders, ganz zugeknöpft, so abweisend. Und es gibt keine Arbeit. Wilhelm von K. flunkert ihnen vor, wer weiß weshalb, wir seien Mitglieder einer höchst wichtigen amerikanischen Kommission zur Erforschung des Lebens in Berlin und erzählt ihnen, dass wir gerade vom Hilton kämen. Die Augen der drei Frauen beginnen zu leuchten. Das Hilton, rufen sie im Chor, ihre Münder vor sagenhafter Bewunderung aufgerissen. Und so lassen wir sie mit einer weiteren Scheibe Pastete zurück.
Thomas Sabacher mit der achten Folge aus Die doppelte Nacht, eine Deutschlandreise im Jahr 1958 von Carlo Levi. Die ungekürzte Lesung finden Sie in der ARD Audiothek.
NDR Kultur Nachrichten.
Bundestag erinnert heute mit einer Gedenkstunde an das Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945. Die Gedenkrede hält Bundespräsident Steinmeier. Wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine wurden keine offiziellen Vertreter Russlands eingeladen. Aus Berlin, Ruth Kirchner.
Bei der Gedenkstunde werden Jugendliche aus Tagebüchern und Briefen von Zeitzeugen lesen und an das Kriegsende vor 80 Jahren erinnern. Die Hauptrede hält Bundespräsident Steinmeier. Der Umgang mit Russland ist dabei ein Balanceakt. Steinmeier will den wichtigen Beitrag Russlands bei der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus würdigen, zugleich aber jeder Verfälschung der Geschichte entgegentreten. Hintergrund ist die russische Propagandaerzählung, der Krieg gegen die Ukraine sei eine Fortsetzung des Kampfes Kampfes gegen den Faschismus. Vor der Gedenkstunde werden Steinmeier, Bundestagspräsidentin Klöckner und Kanzler Merz an einem Gottesdienst in der Berliner Gedächtniskirche